Ich glaubte damals noch an das Konzept der bösen Viren.
Das Virus wurde nie fotografiert, ne? So viel ich weiß.
Ja, nicht nur beim HIV-Virus. Also okay. Alle Fotos, die sie uns darstellen in den Fachzeitschriften, in den Lehrbüchern, auf dem Internet, in der Öffentlichkeit, die Viren darstellen sollen, sind Bestandteile sterbender Gewebe. Und die hat man niemals im Menschen gesehen, niemals im Speichel, niemals im Blut, niemals in der Schleimhaut, niemals im Lymphknoten. Die Schnelltests werden doch zum Teil mit Speichel gemacht.
Ja.
Und jeder denkt, da ist ein Virus drin. Dann muss man dem auch ganz leicht fotografieren können, indem man den Speichel einfach nimmt, für die Elektronenmikroskopie aufarbeitet.
Ja.
Niemals geschehen, niemals. Weder vor HIV, noch vor Masern, noch für Influenza, noch für sonst was. Ja. 2 Liter Speichel gesammelt über 3 Tage von einem Hochkranken. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, da ein Virus rauszuisolieren. Wir haben es nicht einmal geschafft, ihn zu fotografieren. Das ist Punkt 4. Der fehlt komplett. Aber das Positive ist, dass es immer mehr Leute verstehen und jetzt sehen, dass es eben nicht nur wir in der Virologie, in der Medizin, in der Biologie Fehlentwicklung haben, sondern in vielen Bereichen auch. Mhm. In der Politik,
okay.
In der Wirtschaft, in unserem Geldsystem. Und das ist eine einmalige Chance, ja, dass die Menschheit den lang anstehenden Entwicklungssprung, den jetzt tut.
Alex Quinn für Eingeschenkt TV. Heute vom Bodensee in Langenarden treffe ich mich heute mit dem Dr. Stefan Lanka. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du uns hier in deinen Räumlichkeiten empfängst. Ich hoffe, mit dem Perdu, das geht in Ordnung.
Selbstverständlich.
Okay, weil das hatten wir im Vorfeld nicht abgesprochen. Mhm. Stefan, dieses Interview heute, das wird viele Menschen, ja, wie soll ich sagen, an ihre Grenzen führen von der Wahrnehmung. Denn du hast selbst den Doktor und du hast in Viren geforscht, ja, und irgendwann hast du diese, ich sage es mal, also diese Theorie, die die meisten mit Viren verbinden, über Bord geworfen oder werfen müssen. Mhm. Vielleicht darf ich dich zunächst mal fragen, lieber Stefan, was für ein Doktor bist du und wie kam es dazu, dass du die Viren heute über Bord geworfen hast, diese Theorie?
Naja, also vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, deinem Publikum wichtige Dinge mitzuteilen, ja, die zentral sind, nicht nur für Corona, sondern für alles. Bei Corona geht es um mehr, nämlich tatsächlich um alles. So, wie komme ich dazu, solche großen Töne zu spucken, indem ich eben hier in diesem schönen Dorf geboren bin, in einen Forscher hineingelaufen bin, der als Beamter auch tatsächlich das gemacht hat, wofür bezahlt worden ist, nämlich sich um den Bodensee und seine Umgebung zu kümmern. Der leitete damals das Seenforschungsinstitut in Langenargen und er zeigte mir, wie gefährdet das Leben ist. Und ich habe viel von ihm gelernt, unter anderem einer meiner Leitsätze, das Leben ist ein Geheimnis und wenn ich bescheiden bleibe und die richtigen Fragen stelle, bekomme ich richtige Antworten. Und er hat mich quasi zum Biologen gemacht, sonst wäre ich Chemiker geworden, das war mein Plan. Er zeigte mir, wie stark das Bodenseewasser belastet ist, dass das letztendlich eben gereinigt wird, ein bisschen durch den Vater Rhein, letztendlich aber alles in den Meeren gelangt und denen es objektiv schlecht geht und man muss sich drum kümmern. Also bin ich statt Chemiker Biologe geworden und bin in die Meeresbiologie. Und dort entdeckte ich dann eine Struktur, die ich anfangs als harmloses Virus fehldeutete. Also eine Struktur, die so aussieht, wie Viren wir uns vorstellen, aber der Organismus, die Alge aus dem Meer, die in allen Küsten vorkommt, die stirbt nicht dabei. Im Gegenteil, der geht's gut und sie bildet dauernd Strukturen, die ich für ein harmloses Virus erachtete, weil sie so aussieht, wie wir uns Viren vorstellen. Ich glaubte damals noch an das Konzept der bösen Viren und machte deswegen, das war ja gerade vor AIDS losging, wo ich begonnen habe zu studieren, Vorträge zu AIDS.
Also die Algen bilden die Strukturen.
Die Algen bildet die Struktur.
Mhm. Lässt sich das überhaupt mit dem bisherigen Bild der Viren verknüpfen, dass eine Alge ein Virus herstellen könnte?
Naja, Virus darf man ja nicht sagen, weil Virus bedeutet ja Krankheitsgift. Okay. Das bedeutet ein mobiles, übertragbare Ursache für Krankheiten. Okay. Ja? Und das da habe ich damals geglaubt und war stolz, Virologe zu sein. Ja, habe im 5. Semester ein eigenes Labor bekommen. Das würde dann meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit. Aber ich bin von einem Professor auf HIV geführt worden und AIDS, dass da was nicht stimmt, habe nachgelesen und stell fest, die behaupten Virus, aber es taucht keine virale Struktur auf, sondern nur Eigenschaften sterbender Zellen im Reagenzglas werden als Bestandteile von Viren gedeutet und es wird ein Virusmodell gebastelt, aber als Ganzes taucht eine Struktur, so wie ich sie entdeckt habe, isolierbar, fotografierbar, zerlegbar in seine Bestandteile, hier die Eiweiße und hier die Nukleinsäure, immer eine gleiche Länge, immer den gleichen Aufbau, immer die gleiche Sequenz. Das taucht wieder bei HIV und wie ich später gelernt habe, bei keinen krankmachenden Viren auf.
Aha, also das bedeutet, zumindest am HIV-Virus, das Virus wurde nie fotografiert, ne? So viel ich weiß.
Ja, nicht nur beim HIV-Virus. Also Alle Fotos, die sie uns darstellen in den Fachzeitschriften, in den Lehrbüchern, auf dem Internet, in der Öffentlichkeit, die Viren darstellen sollen, sind Bestandteile sterbender Gewebe. Und die hat man niemals im Menschen gesehen, niemals im Speichel, niemals im Blut, niemals in der Schleimhaut, niemals im Lymphknoten. Das muss man sich mal vorstellen. Also es wird uns gesagt, wir sollen eine Maske tragen, aber es ist niemals gelungen, im Speichel einen Virus zu fotografieren. Diese Aufnahmen sind alle Aufnahmen aus dem Reagenzglas und zeigen Strukturen sterbender Gewebezellen im Reagenzglas. Niemals etwas, was man im Menschen oder im Tier gesehen hätte.
Okay, und jetzt hast du ja auch mitgewirkt an diesem Druckstück hier, die rote Karte für Corona. Mhm. Inflationär wolltest du es nicht machen, es sind ja 7 rote Karten. Ja. Mhm. Vielleicht ganz kurz, du stellst damit vor, dass im Prinzip wissenschaftliche Kontrollversuche, die quasi zur Behauptung, es müsste ein Virus sein, fehlerhaft gelaufen sind oder gänzlich fehlen. Ja, so.
Ja.
Das heißt, die Wissenschaftlichkeit, die behauptet, der Virus wäre da oder der wäre isoliert oder wie auch immer, das kann man ja schon mal in Zweifel ziehen. Ist das gleichzeitig aber trotzdem der Beweis, dass es keine Viren gibt, sondern oder ist es bloß der Beweis, dass so wie die argumentieren, dass das nicht haltbar ist?
Mhm. Vielen Dank für die präzise Frage. Also, ein Wissenschaftler muss sich ständig hinterfragen. Das ist sogar Bestandteil seines Arbeitsvertrages. Ja, so. Und hätten sich die Virologen hinterfragt, hätten sie festgestellt, dass auch in normalen Zellkulturen, die ich auf gleiche Art und Weise zum Sterben bringe, ja, dass dort auch die gleichen Strukturen zu sehen sind. Das nennt man Kontrollexperimente, ja. Und die sind in der Wissenschaft vorgeschrieben, um auszuschließen, dass nicht die Technik, die ich anwende, die Methode, ja, das Resultat produziert, also Partikelchen, die auch in gesunden Gewebe regelmäßig vorkommen, genau die gleichen, ja, dass das eben nicht geschieht. Und diese Kontrollversuche, wenn die nicht dokumentiert werden, wenn die also nicht umfassend dokumentiert werden, nicht einmal erwähnt werden, dann darf kein Stück wissenschaftliche Publikation als wissenschaftlich ausgegeben werden. Allein aufgrund dieser Tatsache. Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn die Widerlegung nicht funktioniert hat.
Also es geht um so ein Ursache-Wirkung-Prinzip, ja? Wenn wir sagen, okay, wenn das die Ursache hat, hat es diese Wirkung, dann nehmen wir die Ursache weg, dann muss eine andere Wirkung kommen. Das aber hat nie stattgefunden.
Das hat nie stattgefunden. Also wenn man jetzt genau bei der Krankheitsverursachung wäre, dann ist ja diese Krankheitsverursachung im Reagenzglas im Labor keine Krankheitsverursachung, weil die Gewebezellen im Reagenzglas werden unbeabsichtigt getötet durch Hunger, Invertinärlesung entzogen, durch Vergiftung mit zytotoxischen Antibiotika und durch Vergiftung mit verwesenden Eiweißbestandteilen, die ja jeder Verwesungsprozess setzt toxische Bestandteile frei, Nitrat, Nitrit und dann haben wir Stickoxid, das sehr giftig ist, ja. Und das zusammengenommen tötet mir die Gewebezellen im Reagenzglas. Und das ist eben nicht festgestellt worden, als diese neue Idee, Viren nachzuweisen, 1954 eingeführt worden ist, ja. Und es musste eine neue Methode her, weil sich die Virologie, die bis dahin bestanden hat, klammheimlich und unerkannt von der Öffentlichkeit selbst widerlegt und sich verabschiedet hat. Wir hatten die Idee eines Virus, aber das war damals eine ganz andere Idee, nämlich wie es bei den Bakterien auch noch rumspuckt, die Idee, dass es ganz giftige Enzyme gäbe, also Tetanustoxin oder Botulinustoxin. Ja? Und Viren bis 1952 waren definiert als giftige Eiweiße, die sich selbst vermehren können. Und als man dann 1952 entdeckt hat, dass eben Eiweiße immer ein Stück Nukleinsäure benötigen, um sich zu vermehren, war diese Theorie komplett aufgegeben. Und dann wusste man über viele Jahre gar nicht, wie sollen denn Viren aussehen. Ja? Und man hat einfach diese Technik von Bakterien, mit dem man die Minisporen der Bakterien nachweist, ja, also wenn Bakterien schnell die Lebensgrundlage entzogen wird durch Erhitzen, UV-Strahlung, Entzug der Ernährung, Antibiotika und alles zusammenfallen, ja, dann verwandeln, haben die keine Zeit mehr, normale Sporen zu bilden, die dann sofort wieder zu Bakterien auswachsen, sondern bilden sich in noch kleinere Strukturen zurück und diese würden als die Viren der Bakterien fehlgedeutet. Man nennt die dort Phagen. Mhm. Und diese Phagen würden zum Vorbild, dass ja solche Strukturen müsste es ja beim Mensch, beim Tier auch geben, ja. Und die waren ein Vorbild, wie man sich die neuen Viren vorstellt. Und ein Bakteriologe liefert die Grundlage für die neue Virologie, ja, indem er einfach sagt, aha, wenn jetzt Bakterien plötzlich sich verwandeln in Minisporen, ja, weil sie nicht mehr leben können, dann machen wir doch das Gleiche mit Gewebe vom Menschen, vom Tier, packt die ins Reagenzglas rein und hat dabei übersehen, dass das Verhungern und die giftigen Antibiotika die Ursache des Sterbens dieser Gewebezellen im Reagenzglas ist und dachte, ah, die sterben ja auch und dann würden sie sich umwandeln, wie Bakterien auch, und das tun sie in ganz Minisporen, die nennt man Phagen. Bloß diese Minisporen, die man als Viren hätte ausgeben können, hat man darin niemals gefunden. Phagen, so wie die Minispore aus der Alge, kann ich mit Standardmethoden ganz leicht isolieren, in großer Zahl, im Elektronenmikroskop fotografieren, die Eiweißanzahl sofort feststellen und vor allem das Herzstück des sogenannten Virus, in Realität der Minispore, ein immer gleich großes Stück Nukleinsäure mit immer gleichen Aufbau, direkt darstellen, dass es da ist. Die Länge, den Aufbau.
Also diese sogenannten Minisporen, diese Phagen, ja, die sagst du, kannst du mit dem Elektronenmikroskop
anschauen? Ganz leicht. Das sind Standardtechniken. Das wird seit den 50ern werden die standardmäßig isoliert. Im Sinne des Wortes Isolation.
Okay. Die Viren, wenn sie dann da wären, die müssen doch auch fotografiert werden können, zumal mit der heutigen Technik, oder nicht?
Nein, schon lange. Das Elektronenmikroskop war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden und stand nach dem Zweiten Weltkrieg serienmäßig zur Verfügung der Grundlagenforschung.
Und gibt es jetzt da Fotos, die eindeutig sind, oder zeigen die in Wirklichkeit diese Phagen?
Die Phagen sehe ich immer. Okay. Und die Minisporen, die man aus dem Meer heute alle Riesenviren nennt, obwohl man das Wort Virus gar nicht mehr benutzen darf, die sehe ich auch immer sofort. Und in der Biochemie sehe ich immer die gleiche Anzahl Eiweiße, die die Hülle der Struktur ausmachen und immer die Nukleinsäure, die immer eine gleiche Länge hat. Aber nichts dergleichen bei den Versuchen, menschliche oder tierische Viren zu gewinnen. Ja? Hier sehe ich nur sterbende Bestandteile, Gewebe und Zellen im Reagenzglas, aber ein Isolationsversuch einer Struktur ist bis heute nicht gelungen. Selbst eine Struktur im Speichel oder im Blut zu fotografieren, die eine Ähnlichkeit hat mit den Minisporen oder den Riesenviren oder ja, das ist, oder selbst den Fotos, die sie produzieren in Sterbengeweben, das ist nie gelungen.
Aber sag mal, jetzt rennen doch ganze Völkerscharen mit dieser Maske rum. Mhm. Da müsste doch eigentlich nur mal eine getragene Maske eben untersucht werden, was ist da alles drin, und wenn dort nichts Gefährliches gefunden wird, dann kann die ja auch nicht helfen.
Nein, ich kann doch, es wird doch, die Schnelltests werden doch zum Teil mit Speichel gemacht.
Ja.
Und jeder denkt, da ist ein Virus drin. dann muss man den auch ganz leicht fotografieren können, indem man den Speichel einfach nimmt, für die Elektronenmikroskopie aufarbeitet. Ja. Niemals geschehen, niemals, weder für HIV noch für Masern noch für Influenza noch für sonst was. Ja, so. Hätten die Virologen ab 54 die Kontrollversuche gemacht, wäre ihnen es aufgefallen, dass die Zellen sterben, nicht weil sich da was verwandelt in so eine Struktur, sondern weil sie einfach vergiftet werden. Und sie haben deswegen keine Kontrollversuche gemacht, weil derjenige, der diese Technik als Spekulation vorgeschlagen hat, am 1. Juni 1954, der bekommt ein halbes Jahr später einen Nobelpreis für eine ganz andere Sache. Aber dieser Nobelpreis für eine ganz andere Sache macht aus seiner Spekulation eine wissenschaftliche Tatsache, die nie mehr hinterfragt worden ist.
In der Wahrnehmung derer, die den Menschen aufgrund seines Nobelpreises quasi auf ein Podest stellen.
Ja, aber auch alle Forscher. Ich meine, ein Papst darf mittlerweile hinterfragt werden, ohne Problem. Aber Nobelpreisträger hinterfragen, das ist ein Sakrileg, das geschieht nicht, nirgendwo. Also okay. Das ist, der Nobelpreis ist der Inbegriff, der heilige Gral der Wissenschaft. Und Nobelpreisträger wird nicht hinterfragt. Ja? Und deswegen sind ja Nobelpreisträger oder Nobelpreise sehr, sehr kritisch zu sehen. Sie verhindern den Fortschritt. Weil damit was zementiert wird als ewige Wahrheit und etwas, was nicht mehr hinterfragt werden darf, ist nicht wissenschaftlich.
Das ist ein Glaube, ne?
Ja, und die erste Pflicht des Wissenschaftlers ist es, zu hinterfragen. Und ich habe das einfach über die Jahre gemacht und das Resultat ist denkbar einfach. Und das haben wir ja hier in der roten Karte, haben wir das ja aufgelistet, die es ja auch auf dem Internet gibt, unter rote Karte für Corona, ohne Abstand.de, findet man ja auch diesen Text drin. Wo man eben feststellt, dass die Virologie für keine der sieben Schritte, die sie vornehmen, um letztendlich in Summe ein Virus zu behaupten, die Kontrollexperimente durchgeführt hat und dokumentiert hat. Damit ist es schon absolut wertlos und unbrauchbar. Damit ist das Infektionsschutzgesetz in Paragraph 1, das allen anderen Paragraphen vorangeht, verletzt. Das fordert nämlich Wissenschaftlichkeit.
Ja,
und das definiert. Und damit sind allen Corona-Maßnahmen die Grundlage entzogen, die rechtliche, weil die wissenschaftliche Grundlage nicht gegeben ist, sondern die Anti-Wissenschaftlichkeit, Anti-Gegenwissenschaftlichkeit aller beteiligten Virologen durch das einfach zu überprüfende Faktum, Tatsache gegeben ist. Sie haben niemals für keine der sieben Schritte die Kontrollexperimente dokumentiert. So. Und jetzt wird gleich deutlich, was jetzt passiert ist. Was machen die Virologen in den sieben Schritten, dass sie eben sich selbst als antiwissenschaftlich, mit denen sie sich als antiwissenschaftlich bewiesen haben? Sie töten unbemerkt Zellen im Reagenzglas und merken das nicht, weil sie keine Kontrollexperimente gemacht haben. Die Kontrollexperimente habe ich gemacht beim Masernprozess, die laufen, die sind jetzt gelaufen. Die sind abgeschlossen. Ich habe ein Auftragslabor gefunden, die Kontrollversuche professionell durchgeführt und dokumentiert haben. Das wird später wissenschaftlich publiziert. Und sie sterben genauso, auch wenn ich überhaupt nichts Infiziertes dazugebe.
Ist das jetzt schon sozusagen ein Resultat dieser neuerlichen Überprüfung?
Absolut.
Okay.
So, jetzt sind diese Kulturen, die niemals infiziert worden sind, aber genau die gleichen Sterbemuster zeigen, wie was für die Virologen der Beweis ist für die Anwesenheit des Virus, die werden jetzt gerade elektronenmikroskopisch untersucht. Und ich bin kein Hellseher, dass ich jetzt schon sagen kann, es kommt genau das Gleiche raus, was die Virologen auch rausbekommen.
Okay, dann lassen wir mal diese sieben Punkte, die kann man auf der Internetseite nochmal nachlesen.
Aber ich würde die ganz schnell aufzeigen, ja. Weil sie sind so schnell abgehandelt. Und dann haben die Zuschauer die Möglichkeit, das nachzulesen, wenn sie es nicht gleich nachvollziehen können. Es ist nämlich ganz einfach. Also, der zweite Schritt ist, mit dem sie sich selbst widerlegen, sie zeigen Strukturen von Gewebe, das sie in Harz eingebettet haben, Kunstharz, schneiden das in Stückchen und sagen, wenn sie durch solche Strukturen durchschneiden und den Kreischen sehen, sagen, das sind kreisförmige Strukturen, das sind die Viren. So. Haben aber niemals weiter nach unten durchfotografiert oder nach oben und haben auch nie die Kontrollexperimente gemacht, dass sie einfach aus nicht infizierten Geweben, die exakt so behandelt worden sind, genau das gleich gemacht haben. Punkt 2. Sie fotografieren typische zelleigene Strukturen, die nennt man Villi, die Gewebsbatzen, die leben, die tun wie eine Amöbe, Fingerchen ausstrecken, Villi, und die versuchen sich am Substrat zu bewegen und sich wieder als Gewebe zu vereinigen. So, diese Strukturen werden im Durchschnitt als Viren fehlgedeutet. Punkt 3.
Ist das dann auch vom Bild her so, wie wir das immer sehen, in dieser Computeranimation mit diesem Ball, mit diesen Ausstülpungen?
Genau, also meistens sieht man einen großen Batzen noch dran, also gerade auf den Fotos vom Robert-Koch-Institut. Bei Punkt 3 sieht man dann andere Partikelchen, wo mehrere Partikelchen nebeneinander liegen, die dann auch farbig eingefärbt werden. Elektronenmikroskopie ist immer schwarz und weiß, ja. Und hier werden eben auch nicht Virenpartikelchen isoliert und rein dargestellt, sondern es werden einfach Partikelchen aller Art auf das Reagenzglas, auf den Boden des Reagenzglas geschleudert. Man nennt das pelletiert oder sedimentiert. Dann wird Farbstoff dazugegeben und das Ganze aufgewirbelt mit einer Pipette. Und wenn ich fette Eiweiße-Detergentien wirble, entstehen Seifenbläschen. Und diese Seifenbläschen lässt man antrocknen, fotografiert die aufwärts mit dem Elektronenmikroskop, ist eine andere Technik, und sagt, das sind Viren. Ich erzeuge aber genau die gleichen Strukturen mit nicht infizierten Zellen. Und jetzt kommt die Widerlegung der Virologen bei Punkt 3. Sie haben auch diese Strukturen niemals genommen, um biochemisch zu analysieren und sagen, guck, hier drin finde ich das Kernstück des Virus, seine Nukleinsäure, virale Erbgutstrang.
Aber sag mal, du hast gerade gesagt, das finde ich auch bei nicht infizierten Zellen.
Ja, genau die gleichen Strukturen.
Ja, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einer infizierten und einer nicht infizierten Zelle, wenn ich davon ausgehen würde, es gibt gar kein Virus?
Nein, die Virologen geben ja von einem Menschen etwas Material, von dem sie sagen, der sei
infiziert. Ach so, von allen Krankheitssymptomen nehmen die genau. Zellen.
Und okay. Jetzt sind wir bei Schritt 1, gehen wir wieder zurück. Wenn Sie das ins Reagenzglas geben, ja, und die Zellen sterben, dann nennen Sie diese sterbende Materie, nennen Sie ein Isolat. Sie hätten ja was von außen, irgendein Kranker, ins Labor gebracht und glauben, dass da drin jetzt viele Viren sind und stellen das in den Kühlschrank oder frieren das ein. Und wenn sie dann wieder neues Virusmaterial brauchen für andere Experimente, für Impfstoffe, dann nehmen sie was von dem eingefrorenen Isolat, geben das wieder auf eine frisch zubereitete Gewebezellkultur und wenn die dann wieder stirbt, sagen sie, ah, jetzt haben wir es wieder vermehrt.
Es ist kann das sein, dass wir hier mit dem Wort Isolat vielleicht auch eine völlige falsche Wahrnehmung transportiert bekommen? Weil, wie du das beschreibst, ist das, was die Isolat nennen, im Prinzip der Abfallhaufen.
Absolut.
So, mit allem durcheinander.
Sterbendes Gewebe. So. Ja.
Also es ist nicht irgendwie eine einzige Struktur, die ursächlich, sagen wir, einem Virus oder wegen mir einer Bakterie zugeordnet werden kann, sondern es ist ein kompletter Abfallhaufen.
Ja. Absolut. So, aber wir kommen, wenn wir die sieben Punkt jetzt in einem durchziehen, dann wird alles andere automatisch auch schon klar. Also die Stufe 2, die Fotos von eingebetteten Gewebe in Kunstglas sind dünne Scheibchen geschnitten. Da sehe ich nur Sphären und gebe die als Viren aus. Mhm. Aber das Material haben sie, das ja da haben, haben sie nie biochemisch charakterisiert und sagen, guck, hier sehe ich die Nukleinsäure. Nee, bei Punkt 3, wo sie Seifenbläschen durch Verwirbeln erzeugen, haben sie auch nie eine Biochemie gemacht, um zu sagen, okay, guck, ich habe schon viel Partikelchen. Also hier mit Standardmethoden, die ich seit 40 Jahren habe, kann ich hier die Nukleinsäure nachweisen, eben auch nie gemacht. Und jetzt kommen wir zu Punkt 4. Sie hätten wissenschaftlich, setzt Ehrlichkeit voraus, Wissenschaftlichkeit, Redlichkeit heißt, ja, Sie hätten den Menschen sagen müssen, wir haben es versucht, im Speichel zu sehen, aus dem Speichel zu isolieren, aus dem Blut, aus dem Samen, aus sonst wo. Es ist nie gelungen. Sie brauchen immer den Umweg des Tötens ihrer Gewebskulturen, dass sie sagen, die verwandelt sich in Virus. Aber wir haben niemals im Körper, in der Flüssigkeit, im Blut, im Samen, im Speichel diese Partikelchen gesehen. Und das müssen sie machen. Sie müssen diese Versuche machen. Wenn sie den Menschen schon Masken aufzwingen, müssen sie sagen, okay, wir haben hier 2 Liter Speichel gesammelt über 3 Tage von einem Hochkranken, ja, und wir haben es nicht geschafft, da ein Virus rauszuisolieren. Wir haben es nicht einmal geschafft, ihn zu fotografieren. Das ist Punkt 4. Der fehlt komplett. Und das ist das, was ich denke, die meisten Leute entsetzt, dass alle Fotos von mir nie etwas zeigen, was aus dem Menschen oder Tier oder dessen Flüssigkeiten stammt, sondern eben nur aus diesem Abfallhaufen.
Also jetzt denke ich, dass hinter den Bildschirmen schon die ersten ganz unruhig auf ihrem Sofa sitzen und mit den Händen fuchteln, weil sie das alles nicht glauben können. Wenn ihr das nicht glaubt, da gibt's sicher einen Wissenschaftler, der genau diesen Versuch doch mal antreten könnte. Sammelt und findet. Und vielleicht dann auch von einer getragenen Maske, weil dort müsste er auch drin sein, wenn er rausgefiltert wird. Mhm. Oder bin ich da falsch?
Ja, klar. Wenn im Aerosol das sein sollte, gut, Sie sagen, oh, das Virus stirbt ja schnell ab, aber dann müssten Sie ja die Nukleinsäure finden und so weiter. Und jetzt kommen wir zur Nukleinsäure und dann wird es noch einfacher. Ein Virus ist ja definiert seit 1954, haben wir ja eine neue Idee, und die orientierte sich exklusiv am Aussehen der Minisporen der Bakterien, also der Phagen. Okay? Und die haben tatsächlich immer ein Stück Nukleinsäure im Kreis und eine Hülle. So, und jetzt haben die sich natürlich Fotos zusammengereimt aus Zellkulturen. Ja, das sieht so ähnlich aus wie ein Virus, also gehen wir das als Virus aus. Und aus winzigen Bruchstückchen an Nukleinsäure setzen sie gedanklich ein langes zusammen und geben dann das lange als Erbsubstanzstrang des Virus aus. Und diesen Vorgang, wenn es einmal neu gemacht heißt de novo assembly, also Zusammenbau. Und wenn es wiederholt wird von allen anderen, die sagen, ja, einer hat das Virus entdeckt, der hat das de novo assembly gemacht, der gibt es vor. Und alle anderen wiederholen das. Und dann nennt man es Alignment, also Ausrichtung. Und das geschieht immer nur anhand von Millionen kleinster Bruchstückchen, deren Aufbau gelesen wird, also bestimmt wird, das nennt man Sequenzieren. Dann werden die Daten eingegeben in einem Computer. Und dieses Computerprogramm rechnet lange Zeit alle Kombinationsmöglichkeiten aus und kommt dann mit einem Resultat, das nur dann genommen wird, wenn es einem schon bekannten Virus ähnlich sieht. Und das nennt man de novo assembly, das ist Punkt 5. Und sie tun das und machen ein gedankliches Konstrukt, das in der Realität, obwohl diese Techniken, Nukleinsäure dieser Länge direkt nachzuweisen, direkt visualisieren zu können, seit 40 Jahren besteht, machen sie diesen gedanklichen Schritt bis heute. Und der heißt, wenn es neu erfunden wird, de novo Virus Assembly, ja, und schaut man sich das an, was sie machen, findet man auch hier, sie widerlegen sich selbst mit ihrem eigenen Tun. Sie konstruieren etwas, was sie in Wirklichkeit nicht gefunden haben. Und auch hier fällt das Kontrollexperiment, das wir auch jetzt im Moment gerade am Laufen haben. Mit den Nukleinsäuren.
Ich möchte das vielleicht für den einen oder anderen noch mal ein bisschen bildhafter darstellen. Die Naomi Seid hat das sehr schön dargestellt. Die hat gesagt, jetzt stellt euch vor, ihr habt ein komplettes Schloss gebaut, ja, so mit Türmchen und Zugbrücke und alles aus Legosteinen. Ja, so. Und jetzt nehmt ihr die ganzen Legosteine auseinander, definiert einen Legostein als Beweis dafür, dass es von diesem Schloss stammen muss. Natürlich könnte damit auch ein Flughafen gebaut worden sein oder vielleicht was ganz anderes. Aber ich kann doch nicht von diesem Ding mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von eindeutig auf das Schloss zeigen, oder? Mhm. Ist das ein zutreffendes Bild?
Das ist schon ein ganz zutreffendes Bild. Und sie hatten noch ein besseres Bild getroffen. Sie war eingeladen auf einen Medientag der AfD im Gebäude des Deutschen Bundestags. Ja. Und da hat sie einen Lego-Kasten hergezeigt mit vielen Bauklötzchen. Ja. Ein Modell einer Ente. Und dass man aus diesen Klötzchen eine Ente bauen kann. Und genau das machen sie. Sie bauen sich ein Modell eines Erbgutstranges, das sie einem Virus zuschreiben. Und sie bauen ihn jedes Mal. Sie haben ihn nie gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Nie im Speichel, nie im Blut, ja, wo es ja millionenhaft vorkommen soll. Wir sollen ja 1,50 Meter Abstand halten, ja, dass denn ausgeschlossen ist. Also,
na gut, aber ich könnte jetzt auch dieses Buch zum Beispiel oder vielleicht so einen Stapel von diesen Broschüren durch den Schredder schmeißen, ein kleines Schnipselchen mit einem halben Wort finden und sagen, dieses Wort steht ja auch in der Bibel. Das muss die Bibel gewesen sein, genau. Oder?
Ja, so machen sie es auch. Also sie zerschreddern eine ganze Bibliothek, ja, bei der Bildzeitung müssten sie ein bisschen mehr nehmen, weil da die Buchstaben so groß sind und
da muss der Schredder ein bisschen gröber sein.
Genau. Aber nehmen wir an, sie zerschreddern eine Bibliothek, holen Buchstabenkombinationen raus und lassen dann den Computer ewige Zeiten rechnen, dass denn so ein Satz rauskommt, wie zum Beispiel der Beginn oder das Zentrale von Goethe Faust 1. Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas. Sagen wir, mit höllischen Latwergen in diesen Tälern, diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getobt. Ich selbst habe den Gift an Tausende gegeben, sie wägten hin. Ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Hat vielleicht 30.000 Buchstaben in einem, ja, und das kann ich das Programm auch rechnen lassen. Und dann sagen sie, gut, dieser Satz ist für mich das Virusgenom, ja, den gibt es natürlich normalerweise, gibt es diesen Satz bei Faust 1, ja, auch erst in der vierten Auflage, der war schlau. Also im Urfaust war das nicht drin, erste, zweite, dritte Auflage auch nicht, ja.
Also es sind alles Mutationen.
Das, ja, ja, nein, damit, er wollte leben und der hat es auch geschafft, alt zu werden, der Goethe, ja. Und hat deswegen diesen Satz, hat den rausgelassen. Den findet man erst in der vierten Auflage. Mhm. Also, wenn ich schon das Beispiel bringe, ja, dann kann ich, werden aus Millionen Kombinationen von Buchstabenkombinationen, wird ein Satz kreiert, der denn diesem Satz ähnlich ist. Und sagen Sie, guck, der hat 10% Unterschied, ist so ähnlich wie ein Coronavirus, ist aber noch ähnlicher wie so ein Fledermaus-Dingsbums. Deswegen hätten wir jetzt ein Virus entdeckt. Noch einfacher zu verstehen, was läuft, sind wir bei Punkt 6 der ganzen Geschichte. Wenn einmal so ein Strang vorgegeben ist, ja, der wird ja auch nur ausgewählt, indem er mit einem anderen Strang ähnlich ist.
Das ist also einer anderen Virenart. Aber der Ursprungsstrang, du sagst, wenn der ähnlich ist, der Ursprungsstrang, dem es weiter ähnlich sein sollte, ist ja auch bloß ein Gedankenkonstrukt.
Genau. Das ist Punkt 6. Hier wird auch nur ein Gedankenkonstrukt, das auf die gleiche Art und Weise entstanden ist, vorgesetzt. Und das nennt man dann Alignment. Wenn also die ganzen Virologen sagen, oh, der große Professor Chang in Shanghai, der hat das Coronavirus hat das entdeckt, ja. Ab dem Moment, wo einer sagt, ich hab's, machen denn die anderen nicht mehr ein de novo Assembly und machen selber was. Nein, das hat man jetzt entdeckt und ja. Das publiziert und dann machen andere, sie wiederholen dann nur noch das Gleiche. Sie nehmen die Vorlage, die gegeben ist, und versuchen Millionen kleinster Stückchen hier ranzubauen. Wo passen die dort rein? Also wo passen meine Lego-Steine, dass es nachher ein schönes Entenmodell gibt, was Naomi Salp dort vorgestellt hat. So. Und das nennen sie dann Alignment, die Ausrichtung. Sie richten also kurze Stückchen aus zu einem gegebenen Satz. Und der kommt auch nie aus der Natur, sondern ist immer nur erfunden worden. Auch hier fehlen die Kontrollexperimente und das ist jetzt nun entscheidend. Sie hätten versuchen müssen, aus dem gleichen Datensatz, als um die Widerlegung auszuschließen, zu gucken, ob man da nicht auch andere Viren rauskriegt, andere RNA-Viren, ja? Nämlich HIV, Masern, Influenza, Ebola und so weiter. Und ich sag's, weil ich's weiß. Das funktioniert. Ich kriege aus einem Datensatz kriege ich genau das Gleiche raus, aus einer Quelle, dass der eine Virologe als HIV glaubt, verkaufen zu können, der andere als Ebola, der andere als Masernvirus.
Ja gut, das ist ja genau dieses Bild, dass ich aus einem Kasten Lego-Steine ganz verschiedene Sachen bauen kann.
Und diese Kontrollversuche haben die Virologie selber nie gemacht. Jetzt nützt nichts, wenn ich das selber gemacht habe. Beim Masernvirusprozess habe ich selber gemacht. Na, ja, selber gemacht zähle nicht, ja. Aber jetzt habe ich das in Auftrag gegeben in ein professionelles Labor. Und das wird jetzt auch in anderen Laboren der Welt wird das wiederholt.
Okay.
Also. Und das ist dann die definitive experimentelle Widerlegung der gesamten Virologie. Nämlich, ich kriege aus einem Datensatz, selbst aus einer Zeit, wo es Coronavirus und SARS-CoV-2 noch gar nicht gegeben hat. Ja, weil das ja erst vor 2 Jahren entstanden ist. Ja, drei. Also ich kriege auch aus Datensätzen, die 10 Jahre alt sind, kriege ich genau das Gleiche raus.
Das haben sie doch gemacht mit Abwasser in Barcelona.
Genau.
So, genau. Ewig alte Wasserprobe, ja, Corona-positiv.
Ja. So, aber die kriege ich auch auf jedes Influenza-Virus, auf jedes Masern-Virus, weil das eben keine biologischen Einheiten sind, sondern nur gedankliche Konstrukte, okay, also okay. Erfindungen.
Okay.
Und deswegen ist es eine große Fehldeutung, die hier läuft und eben kein Betrug. Und das muss ich, und ich nutze jede Gelegenheit aus, dass ich mir selber und der Sache geschadet habe, dass ich aus bestimmten Gründen ja eine lange Zeit geglaubt habe, dass das, was ich erkenne, muss in Wirklichkeit Betrug sein. Das müssen auch andere erkannt haben. Das muss die Politik erkannt haben. Also ist es Betrug. Und habe ein böses Buch geschrieben, AIDS, das Verbrechen, mit einem Strick dran und so weiter. Ja, ist es aber nicht. Es ist unsere Geschichte. Wenn wir gezwungen sind, und das wären wir seit 2500 Jahren, Platon sagt doch vor 2400 Jahren, dass die Mehrheit, also die griechischen Ärzte, kommen mit der Mehrheit der Krankheiten nicht zurecht, weil wenn was am Auge ist, fummeln sie am Auge rum, wenn am Knochen, versuchen sie den Knochen zu behandeln. Aber schreibt er, sie haben übersehen, dass alles der Seele, also unserem Geist, unserem Bewusstsein entspringt und deswegen die Seele behandelt werden muss. Und ja, da Seamus O'Mahony, der 2019 sein Buch geschrieben hat, dass die Medizin kaputt ist, can medicine be cured? Fragezeichen, sagt, nein, die ist kaputt, kann sich auch selber nicht mehr reformieren, ja, und geht aber noch von Ansteckung, von also Erfolg der Impfung aus, ja.
Wir kommen da ja noch hin. Wir kommen auch noch auf die ganz interessante Geschichte mit der Ayurveda und mit dem Dr. Hammer. Ja. Bevor wir da hinkommen.
Machen wir Punkt 7.
Punkt 7 und dann habe ich auch noch was.
Ja. Okay, Punkt 7, um die Sache rund zu machen. Jetzt glaubt ja jeder, die Virologen hätten Beweise, dass das Virus krank macht. So, wie ist denn SARS losgegangen? SARS wird doch behauptet, ein sudden onset of Atmungs-Respiratory Syndrome. Also ich bekomme plötzliche Atemprobleme. Und da wissen wir seit ewigen Zeiten, hier gibt es unglaublich viele Ursachen. Eine ausgewachsene Bronchitis, die man den Lungenentzündung nennt, ja, eine Tuberkulose, die plötzlich einsetzt, ja, ein Asthma, das plötzlich einsetzt, zig Dinge, die hier vom Herz kommen, ja, wenn sich sonst was krampft an Muskulatur, dass ich Atemprobleme habe, wenn die Nieren aussetzen, meine Lungen volllaufen mit Wasser, ja. Also es gibt unglaublich viele Ursachen für Lungenentzündung, ja, und so ist es jetzt losgegangen, weil sich drauf fixiert worden ist, das muss ja was Virales sein. Verschweigt aber der Öffentlichkeit, dass man weiß, dass mindestens ein Drittel aller Lungenentzündungen, bei denen finde ich überhaupt gar keine Spur von einem Bakterium oder von einem Virus. Ja? Und diese Fälle hat man rangenommen in China zu sagen, es könnte ja sein, dass hier ein neuer Virus da ist. Was haben die Chinesen gemacht? Die haben bis zum 20. Januar 2020 haben sie 49 Fälle gehabt von Anfang Dezember in Wuhan und Umgebung in der Provinz Huabei. 49 Stück und haben sämtliche Familienmitglieder, die mit denen in Kontakt waren, aber auch Krankenhauspersonal selber isoliert, in Quarantäne genommen und haben beobachtet, ob die krank werden. Keiner ist krank geworden. Was haben die gemacht? Die haben ganz ehrlich, haben sie publiziert, der WHO berichtet, pass auf, keiner ist krank geworden. Wenn hier ein Virus da sein sollte, kann das allenfalls eine ganz schwer zu übertragbare Übertragung von Tier auf Mensch sein. Und weil wir den Wildmarkt desinfiziert und geschlossen haben, ja, gab es keine neuen. Also können wir unser Frühlingsfest am 25. Januar feiern, 2020. Und das hat Christian Drosten hat das torpediert. Was hat er gemacht? Noch bevor die chinesische Regierung und die beteiligten Wissenschaftler, die beauftragt waren, nach so einem Tiervirus zu suchen und den durch de novo Assembly eine Struktur ja, vorgeschlagen haben. Diese Struktur, die vorläufig war, ist am 10. Januar 2020 aufs Internet gestellt worden. Die ist noch viermal wesentlich verändert worden, bevor die Anfang Februar publiziert worden ist. Ja? Und diese Struktur wurde zum Vorbild. Aber bevor diese Struktur am 10. Januar überhaupt da war, dass man wusste, ist es jetzt ein Coronavirus, ist es ein Influenza-Virus oder kehrt es eher in die Gruppe der Masernviren oder was ganz Neues, ja, hat Drosten einen Test fabriziert und nicht nur ein Sequenzen sich ausgedacht, sondern hat diese biochemikalisch herstellen lassen, die Voraussetzung ist, dass der Test, der PCR heißt, überhaupt funktionieren kann. Aufgrund komplett frei erfundener Sequenzdaten hat er 3 Sets an Tests gemacht und schreibt selber, als diese Daten veröffentlicht worden sind, hat er die ausgesucht, von diesen drei Sets an Tests, die er vorbereitet hat, wo schon die Biochemikalien synthetisiert hat, und hat die dann versandt, die am ähnlichsten denen sind, was die Chinesen veröffentlicht haben. Und er hat solche Biochemikalien hergestellt, die degeneriert bezeichnet werden. Sie binden an allen möglichen Stellen. Sie sind nicht spezifisch. Ja? Und mit diesem Test hat er in China und später überall Positivität erzeugt bei Menschen, die nicht in Wuhan waren. Und ein Spezi von ihm, Na Shang, dieser Arzt, kam aus Südchina auf eigene Veranlassung mit dem Zug nach Wuhan. Am 20. mittags war er da, macht eine Pressekonferenz und sagt, guck, ich habe zwei Positive von meinen Patienten, ja, die waren nicht in Wuhan, also haben wir es um eine leicht übertragbare Mensch-Mensch-Übertragung. Und damit fängt die Story an in Wuhan, die Panik, die schon einmal da war, als das Gerücht auftauchte von einem Augenarzt, oh, es könnte SARS in meinem Krankenhaus sein. Er warnt Kollegen im anderen Krankenhaus, nimmt auch mal die Maske. Ich okay. nehme das auch, das war dieser Augenarzt, Li Wenliang.
Aber nochmal, wir sind jetzt mit den 7 Punkten erstmal so weit durch.
Ne? Nee.
Noch nicht.
So, also, kommen wir zum bei 7. Menschen hat man gezeigt, es gibt keine Ansteckung. Mhm. Später kam natürlich, als der Test da war und alle möglichen Symptome kommen dann dazu und dann macht man ein Syndrom, wie bei AIDS auch. Von einem Symptom, Lungenentzündung, jetzt bei SARS, kommt plötzlich alles Mögliche dazu und hat man einen ständig wachsenden Katalog. So. Weil aber das Ursprungssymptom nie infiziert, also Lungenentzündung nie übertragbar war, machen sie Tierversuche. Und was machen sie? Tierversuche ohne Kontrollversuche. Dass man den Tieren genau die gleiche Flüssigkeit durch einen Schlauch in die Lunge laufen lässt. Und wenn ich das mache, kriegt jedes Tier Lungenentzündung. Jeder Mensch, der geglaubt hat, ertrunken zu sein und schon bewusstlos war und wieder gerettet wird, wieder reanimiert werden kann, alle bekommen sie Lungenentzündung, weil die Lunge so reagiert auf Ersticken mit in der Heilungsphase auf Lungenentzündung. Aber es ist ja offensichtlich, wenn ich Tieren Flüssigkeit in die Lunge träufle, dass sie dann mit Lungenentzündung reagieren. Und alle anderen Symptome auch. Also die Tierversuche, wenn ich sie nur anschaue, wie sie bei Corona gemacht wurden und werden, bei allen viralen Erkrankungen davor, stelle ich immer fest, die Versuche selbst erzeugen die Symptome. Also manche Sachen, wo es heißt, es schadet dem Gehirn, wird durchs Auge, durchs Ohr Riesenmengen direkt ins Gehirn gespritzt, ja, um Tollwut zu beweisen zum Beispiel. Ja. Die sind so pervers, diese Versuche. Ich muss sie nur anschauen und feststellen, der Versuch macht selber das Symptom. Und eben auch hier fehlen jegliche Kontrollversuche, dass ich mit Tieren exakt das Gleiche mache und sage, okay, ich habe die gleiche Menge in die Lunge gepumpt, ins Gehirn, die war halt steril. Nicht infiziert in dem Sinne. Und das ist nie gemacht worden. Das ist Punkt 7. Und wenn man das einfach weiß, dann freut man sich doch, dass sich die Virologie selbst widerlegt hat, dass die Virologie sich selbst als antiwissenschaftlich bewiesen hat. Und diese Argumentation, und das ist ja Sinn und Zweck der roten Karte, nicht zu zeigen, ich bin schlauer wie ihr, sondern stoppt diese Fehldeutung. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir bringen uns alle um. Wenn das nicht bald aufhört, ja, jetzt noch die Schäden durch die Impfung dazukommen, dann geht hier die Wirtschaft vollends kaputt und dann können wir alsbald die rote Fahne hochziehen. Okay. Weil in China hat es nie einen generalisierten Lockdown gegeben. Nach Wuhan waren nur noch kleine Bereiche in irgendeiner Stadt oder Dörfern betroffen und die haben seit März letzten Tages nie mehr als 100 Positivitätsfälle im ganzen Land.
Unglaublich.
Im ganzen Land.
Unglaublich. So,
und das muss man einfach mal vorstellen. Bedeutet, weil deren Positivitätsraten so pervers niedrig sind, weit unter der falsch positiven Rate, ist für mich dadurch bewiesen, dass es die Chinesen durchschaut haben und, wie man so im Schwäbischen sagt, das Cashball mit uns spiele.
Ach so, und deswegen haben die auch schon wieder den Lockdown beendet und Wirtschaftswachstum volle Pulle.
Genau.
Aha.
Und wir kriegen hier, sie kaufen es Holz auf, Baumaterialien. Jetzt gibt es keine Verpackungsmaterialien. Die ganze Knabberindustrie kann jetzt nicht mehr produzieren, weil das ganze Aluminiumfolien von dort, das brauchen die jetzt selber. Ja klar, weil die meinen jetzt das Geschäft. Und das ist das. Aber das ist das Negative an der Geschichte. Aber das Positive ist, dass es immer mehr Leute verstehen und jetzt sehen, dass es eben nicht nur wir in der Virologie in der Medizin, in der Biologie Fehlentwicklung haben, sondern in vielen Bereichen auch. Mhm. In der Politik, okay. In der Wirtschaft, in unserem Geldsystem. Und das ist eine einmalige Chance, ja, dass die Menschheit den lang anstehenden Entwicklungssprung, den jetzt tut.
Okay, ich sehe dich ja jetzt hier quasi als Aufklärer. Du willst Menschen oder auch Mediziner, Berufskollegen, wie soll ich sagen, aufklären. Du willst denen auch in gewisser Weise die Angst nehmen, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Jetzt gibt es aber auch eine Aktion, na, wo du forderst, gewisse Fragen an Gesundheitsämter zum Beispiel zu schreiben und die Antworten willst du auswerten. Gab es schon Antworten?
Also die Zeit, wo ich Fragen gestellt habe, das ist vorbei, weil das ist klar, sie haben keine Beweise. Sie sagen, es gibt auch keine Einzelbeweise. Mhm. In der Wissenschaft sind die Beweise seit also von 20, 30, 40 Jahren Forschung zusammengenommen. Das wird den Beweis geben. Im Masernvirus-Prozess hat ja der Gutachter Professor Podbielski ausgesagt, in der Biologie gibt es schon lange keine Beweise wie in der Physik oder in der Mathematik. Hier gibt es nur Indizienketten, die irgendwann einmal praktische Beweiskraft erhalten. Das steht ja im Protokoll vom Masernvirus-Prozess am Landgericht Ravensburg. Und das ist ja aber antiwissenschaftlich, ja. Und das kam ja auch nur aus ihm heraus, aus seiner Not. Ich durfte ihn ja keine Fragen stellen, aber die beisitzende Richterin, die noch nicht abgeschliffen war, die direkt aus der Uni ins Gericht kam, ja, die hat die richtigen Fragen gestellt und er die richtigen Antworten geliefert.
Okay, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, um was es da ging bei diesem Masernprozess, was war genau die Frage und was wurde dann letztlich geurteilt?
Also die Frage, also die Herausforderung war, die Masernimpfpflicht zu verhindern. Mhm. Und ich habe eine Anfrage aus der Politik bekommen, ob wir Widerlegungen haben, aktuelle, ja, im Jahr 2010, um den Bestrebungen, eine Masernimpfpflicht einzuführen, die wissenschaftliche Grundlage nehmen können. Mhm. Wir haben diese Beweise eben durch die Frageaktion an alle Gesundheitsbehörden auf Landesebene, auf Bundesebene, WHO-Ebene. Und da kamen immer die Ausflüchte, wir haben keine konkreten Beweise, aber der Konsens, die herrschende Meinung, das gilt, das ist die Wissenschaft. Das Gesetz sagt was ganz anderes. Und wir haben seit 98...
Wissenschaft ist doch keine Mehrheitsentscheidung,
genau.
Oder?
Wissenschaft ist das Argument. Wissenschaft sind Denkgesetze und Logik. Mhm. Ja? Und die angewandt auf das, was die Virologen ja selber tun, widerlegen ja die Aussagen der Virologen selbst. So einfach ist es.
Also diese sieben Schritte haben genauso Bestand beim Masern oder auch bei anderen?
Genau. Ja, okay. So, damals beim Masernvirus-Prozess war es ja noch so, wo habt ihr eine Publikation? Und die Leute sollten feststellen, okay, wenn die keine Publikation liefern können, durch die sie aber und vor allem durchs Infektionsschutzgesetz ab dem 01.01.2001 ist es ja in Kraft getreten, war das Robert-Koch-Institut verpflichtet, zu jeder Krankheitsursache zu forschen und automatisch dazu zu publizieren. Bloß zum Masernvirus gab es überhaupt keine Publikation vom Robert-Koch-Institut. Und das wusste ich. Also habe ich mein Preisgeld von 100.000 Euro ausgeschrieben für eine Publikation des Robert-Koch-Instituts, weil ich wusste, so eine Publikation gibt es nicht. Die haben ihre ganzen Referenzen, was sie alles publiziert haben, da und da drin war es nicht. So, wusste ja auch international nicht. Jetzt kam ein junger Medizinstudent daher, der voll überzeugt ist von dem, was er macht, und hat einfach 6 Publikationen, die nicht vom Robert-Koch-Institut sind, die von verschiedenen Ländern sind. Und eben eine war aus dem Jahr 1954, wo die Methode vorgestellt wird. Mhm. Und noch 5 andere, die auf dieser Methode aufbauen und sagt, okay, das sind die Beweise. Und sage ich Ihnen, nee, es taucht hier kein Virus auf, sondern nur Bestandteile sterbender Gewebe. Und sagt, das ist nichts. Jetzt macht er doch die Klage. Und das Gericht nimmt die Klage an, indem es sagt, ja, die Publikation muss nicht vom Robert-Koch-Institut sein, so wie Dr. Lanka das fordert, sondern die 100.000 Euro sind auch zu zahlen, wenn 6 Publikationen auch für sich jede einzelne keinen Beweis erbringt, aber zusammengenommen einen gedachten Beweis erbringen würden, dann sind die 100.000 zu zahlen. Dafür bin ich verurteilt worden. Und diese Strategie war natürlich vor Eröffnung des Verfahrens abgesprochen, das ist ja klar. Ja. So. Was sie aber nicht denken konnten, dass deren Strategie nicht aufgeht, dass nämlich die frisch eingezogene, ins Gericht eingezogene Jurastudentin aus Tübingen, frisch promoviert, dass die dem Gutachter, ich durfte ihn ja nicht fragen, die richtigen Fragen stellt. Nach der Wissenschaftlichkeit der Publikation sind da Kontrollexperimente drin. Zweimal hat der Gutachter schriftlich ausgesagt in seiner Stellungnahme, seiner ergänzenden Stellungnahme, dass die Kontrollexperimente drin sind. Da gibt er ins Protokoll, und das ist nicht gelöscht worden aus dem Protokoll, das ist so publiziert, dass die Kontrollexperimente, die Negativkontrollen, in der Tat fehlen, in jeder einzelnen dieser 6 Publikationen. Und das muss man sich mal vorstellen. Und damit wusste ich, ich habe gewonnen, auch selbst wenn ich verurteilt werde. Warum? Weil eine dieser 6 Publikationen ist nicht nur die Grundlage der gesamten Masernvirologie, sondern der gesamten Virologie. Dieses Masernvirus-Urteil ist denn aufgehoben am OLG Stuttgart, am Oberlandesgericht Stuttgart. Der Kläger wollte dagegen vorgehen, aber das Bundesverfassungsgericht hat ihn ausgebremst.
Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Impfpflicht geworden an den Schulen für die Kinder?
Die haben sie ausgesetzt jetzt wieder bis Ende des Jahres. Das sollte ja Ende Juli sollte das stattfinden. Dass also jeder, der in der Schule ist, ja, und Masern noch nicht durchgemacht hat, ja, oder das nicht nachweisen kann, der muss geimpft sein, der oder die, bis Ende Juli. So, und das ist jetzt nochmals ausgesetzt worden bis Ende Jahr, weil sie sagen, jetzt mit Corona kommt man nicht aus Masern.
Ja gut, aber der wissenschaftliche Beweis ist damit ja auch auf hölzernen Füßen oder aus der Luft gegriffen.
Er ist durchs Masernvirus-Urteil ist er widerlegt worden. Und meine das Urteil, dadurch, dass es rechtskräftig geworden ist, jetzt Rechtsprechung. Und in einer Demokratie läuft alles nach Gesetz und Recht, also Rechtsprechung, nach der Summe der Urteile, die gefällt worden sind, die Rechtskraft erlangt haben. Und dieses Urteil hat Rechtskraft erlangt, ja, und damit fehlt der gesamten Virologie die Grundlage. Also, ich kann jetzt argumentieren, wenn ich nicht geimpft werden will, wenn ich keine Maske tragen will, argumentiere ich entweder mit den 7 Argumenten und oder reicht auch ganz allein mit dem Masernvirus-Prozess. Ich gebe das Urteil an und sage, guck, hier ist festgestellt worden, keine der 6 Publikationen ist ein Beweis fürs Virus, aber es ist exklusiv die grundwissenschaftliche Publikation dabei, die die gesamte Basis der heutigen Virologie ist. Und diese Basis ist entzogen, also bricht alles zusammen.
Wenn das auf alle dieser gedanklichen Konstrukte anwendbar ist, dass der wissenschaftliche Beweis, da ist ein Virus, das krank macht, ja, aufgrund der fehlenden Kontrollversuche nicht haltbar ist.
Nicht verwertbar ist.
Ja, allein schon. Ja. Oder nicht verwertbar, nicht haltbar. Also es ist einfach unbewiesen. Die schränken Freiheitsrechte ein, ich kann keinen gescheiten Urlaub planen, ich darf nicht im Restaurant essen gehen, ich muss eine Maske tragen oder einen Attest haben oder. Mein Kind soll sich impfen lassen, sonst darf es nicht in die Schule. Da bauen sich ja Folgefehler auf. Na, man sagt ja in der Mathematik, wenn du falsch rechnest, du kannst aber richtig rechnen, aber wenn du die falsche Rechnung machst, dann ist alles trotzdem Folgefehler. Die sind ja gigantisch.
Ja klar, aber der Folgefehler, vor dem versuchte doch Platon vor 2400 Jahren zu warnen, er gesagt hat, dass die Leute materiell Krankheiten versuchen zu erklären und da daneben liegen. Mhm. Und wenn ich nur materiell denke, und das ist unsere Kultur, und das ist Demokrit, der vorgeschlagen hat, wir denken nur noch materiell mit der guten Begründung, weil die Religion den Menschen immer Angst vor dem Göttlichen eingejagt haben. Deswegen wollen wir keinen Gott, wir wollen keinen Geist, wir wollen kein Feld, was wirkt, wir wollen kein Bewusstsein, wir wollen den reinen Materialismus. Aus gutem Grund. Demokrit. Dagegen ist nichts zu sagen. Angst ist immer gefährlich. Angst fressen Seele auf. Und eine angefressene Seele wird krank, der Körper, und wenn sie ganz aufgefressen ist, dann sind wir nicht mehr da. Der Tod. Fertig aus. So. Und was hier geschieht, ist doch nur eine Konsequenz. Alle Beteiligten, die nur noch materiell denken, die glauben, wir bestünden, kommen aus einer Zelle und nur materielle Interaktionen würden das Leben erklären oder dürfen das Leben erklären, dann bin ich gezwungen, einen Defekt anzunehmen, entweder ein schlechtes Gen oder Alterungsprozess, irgendwann wird es schwierig und dann geht was kaputt und dann richtet sich das Böse gegen mich. Und wir haben das doch mit dieser Voodoo-Diagnose, die mit K beginnt. Das Wort darf man ja nicht aussprechen, weil es ist ja aktive Beteiligung an Körperverletzung und Tötung, ja, weil das ist ja Voodoo, ja. Also, und wer glaubt, dass in seinem Körper diese Moleküle, aus denen wir alle entstanden sind, sich zusammenrotten, etwas bilden, was stärker als mein Körper ist, mich auffressen will, nichts gibt, dann noch, der glaubt an das Diagnose mit dem K-Wort und der glaubt natürlich, dass das Böse auf Wanderschaft geht. Durch den Körper, ins Hirn sonst wohin.
Also mit K meinst du jetzt den Krebs?
Genau. Ja, okay. Und den darf man gar nicht benennen. Okay. Und dann hat man die Idee der Metastase. Und das sind einfach die Mehrheit der Bevölkerung. Das sind auch die zum Impfen laufen, weil sie überzeugt sind von diesem Modell, weil das unsere ganze Kultur ist und weil dieses Modell eine andere Denkmöglichkeit nicht zulässt. Und das ist entscheidend. Dieses Denkmodell lässt keine andere Möglichkeit zu. Weder vor einem Klaus Schwab noch vor einem Bill Gates, ja, der es auch nicht mehr lang machen wird, kann ich garantieren, wo jetzt seine Frau sich hat scheiden lassen, ja, und so weiter. Da nützt ihm sein ganzes Geld nicht. Sein ganzes Geld nützt ihm nicht. So wie Rockefeller Senior sein Ranzenweh hatte 30 Jahre lang, ja, wird sich jetzt das Elend von Bill noch steigern. Vor unseren aller Augen werden wir das sehen. Da nützt ihm sein ganzes Geld nicht, weil er eben dieses Wissen nicht hat und deswegen auch nicht anwenden kann, wie die Biologie wirklich funktioniert, wie die Mechanismen wirklich sind, dass wir erkranken, dass wir wieder gesunden, dass es Hemmnisse gibt in unserer Gesundung, die man Heilungskrisen nennt und so weiter. Okay. Und das ist eben, das gehört dazu, man musste sagen, beziehungsweise müssen tun wir gar nichts, aber es ist absolut sinnvoll zu sagen, pass auf, wir haben hier eine Fehldeutung, eine historische, aber wir haben ein besseres Wissen, wir haben das Wissen, das lückenlos Symptome erklärt, die ich als viral behaupte, als genetisch bedingt oder als eine Kombination und so weiter mit den ganzen Hilfshypothesen eines Immunsystems und so weiter. Wir haben diese besseren Erklärungen. Sie funktionieren. Sie sind im positiven Sinne der Wissenschaft wissenschaftlich. Sie sind nämlich für jeden überprüfbar, nachvollziehbar und als drittes Kriterium der Wissenschaftlichkeit, sie lassen eine Vorhersehbarkeit zu. Was passiert, wenn und dann?
Das ist diese neue Dimension, da kommen wir gleich drauf.
Oder alte.
So, oder alte. Ne? Ich habe mal gehört, Wahrheiten sind immer alt. Mhm. Es gibt auch keine neuen Antiquitäten. Mhm. Ne? Und etwas, was wahr ist, war schon immer wahr, deswegen sind Wahrheiten immer alt.
Ja.
Okay, deswegen haben wir ja auch Probleme mit diesen neuen Sachen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht noch mal ganz kurz will ich dich zurückholen bis auf den Boden der Denke der meisten Menschen.
Der meisten nicht. Also
Stefan, hattest du schon mal eine Grippe?
Ich nenne das nicht Grippe.
Ach so.
Weil Grippe ist eine Symptomsammlung, die unterschiedlich definiert ist und stammt natürlich von Grippe ab, von Knochen, von Muskulatur, wenn mir das wehtut.
Ach so. Also du hattest schon die Symptome, aber du würdest es nicht Grippe nennen?
Nein.
Okay. Jetzt sind ja die allermeisten irgendwie davon, ich sage es mal, noch überzeugt, dass es solche Kinderkrankheiten gibt, die auch irgendwie in Verbindung mit Viren stehen sollten. Mumps, Masern, Röteln. Na, ist das alles auch bloß das Symptom oder ist da irgendwo was dran?
Nee, ganz vielen Dank für den Hinweis, der ist sehr wichtig. Alle sogenannten Kinderkrankheiten gibt es genauso bei Erwachsenen, da heißen sie bloß ganz anders.
Ja gut.
Punkt.
Aber das würdest du jetzt auch in deiner Denkweise nicht einem Virus zu schreiben?
Nein, das kann ich ja nicht. Also, wenn ich, und ich darf mich ja als Virologe bezeichnen, bin aber jetzt Entvirologe geworden. Mhm. Und also nicht mit V, sondern mit W und Doppel-R, ja, weil wir haben hier eine Verwirrung. Und die Verwirrung resultiert aus einer Setzung, die vor 2500 Jahren übernommen worden ist. In unsere Kultur, also aus der griechischen Kultur. Und die hier läuft, man nennt es Materialismus. Und dort, wenn ich sage, Leben ist das Zusammenwirken von Molekülen, so ist die Abweichung von Normalität, Schmerz, Krankheit, Tod, ja, ist dann natürlich nur als defekt zu erklären in dieser Sichtweise. Und jetzt gab es einen Mensch, der hat einfach erkannt, wie es läuft am eigenen Leib. Und er hatte Vorläufer gehabt, die man international als Psychosomatiker nennt. Und diesen Leuten und vor allem diesen deutschen Professor Klaus Bahne-Bahnsen aus Kiel ist ein Spiegeltitel gewidmet und der heißt aus dem 77 Krebs, Krankheit der Seele, Fragezeichen. Ja? Und die haben schon das Allerwichtigste festgestellt. Sie haben festgestellt, dass krank wird, wenn jemand ein Trauma nicht kompensieren kann. Und zweitens, sie haben festgestellt, dass jede Krankheit, das haben sie international gefunden, egal wie weit fortgeschritten irgendwas war, sie haben immer mehrere Beispiele gefunden, dass ein Mensch komplett gesund geworden ist. Also sagen sie, man darf nie mit dem Todesurteil unheilbar kommen, weil das ja wieder ein Trauma für sich selbst auslöst.
Genau, da will ich eigentlich hin, ne, weil im Volksmund sagt man ja, ich habe mir hier was eingefangen.
Genau.
Ja, so. Und dann fragt man sich ja auch, wie kann ich mich jetzt anstecken? Die denken ja auch, genau, die können sich anstecken.
Ja.
Stecken die sich jetzt durch was Materielles an, was von A nach B springt und eingeatmet wird oder per Blut oder irgendwie übertragen wird oder stecken die sich gedanklich irgendwie mit falschen Gedanken an? Wie kann man das Ansteckungsthema?
Eben einfach, dass man sagt, es gibt Ursachen, die in einer Familie, in einer Klasse, in einer Gemeinschaft, in einem Land Symptome auslösen kann, gleichzeitig oder nacheinander. Aber kommen wir gleich dazu.
Mhm.
Diese Psychosomatiker um Klaus Bahne-Bahnsen in Deutschland, ja, die wesentlichen Sachen schon erkannt haben, haben sich aber verrannt im Materiellen. Sie haben nicht verstanden, warum das Trauma bei einem aufs Gemüt geht, beim anderen aufs Herz, beim anderen auf den Darm, der andere macht einen Tumor. Das haben sie nicht verstanden und suchten Marker im Materiellen, in der Physiologie, in den sogenannten Genen. Die Idee hat sich heute auch komplett aufgelöst von Genen. Also kein Grundlagenforscher spricht mehr von Genen. Sie sagen alle, nö, wir wissen gar nicht mehr, wie man es definieren soll. So. Und haben sich da verrannt. 4 Jahre später kommt ein junger Arzt, der Dr. Rieke Gerd Hamer, am eigenen Schicksal nach dem Tod von seinem Sohn, reagiert er mit Hodenkrebs, beginnt andere Patienten zu fragen, hast du auch ein Kind verloren? Mit der gleichen Sache. Und die fangen an zu weinen. Woher weißt du das? Ja, ist mir auch so gegangen. Dann ist er zu Siemens gegangen. Der war damals in Erlangen, ja, die da das CT entwickelt haben und hat gesehen, oh, er hat an einer Stelle im Stammhirn ein Signal. Dann bei anderen auch und hat festgestellt, dass jeder mit einer K-Diagnose an einer bestimmten Stelle im Gehirn ein Signal hat. Und da dachte er, er hätte die Krebsfrage gelöst. Dann, nachdem er aber gelernt hat, das Gehirn zu kartieren mit spezifischen Signalen, die er Hamersche Herde nennt, war es ihm leicht, alle Krankheiten festzustellen, ja, dass die psychosomatisch ablaufen.
Also bedeutet das, dass ein psychosomatisches Ereignis, ein Trauma oder ein Schock oder wie auch immer, in einer speziellen Region des Gehirns ein Signal erzeugt, also sprich gefunden werden kann und dann wieder an einer völlig anderen Stelle im Körper zu Veränderungen führt.
Nicht an einer völlig anderen Stelle, sondern immer an der gleichen Stelle, die in jedem Mensch mit dem gleichen Bereich im Gehirn verbunden ist.
Ja, also die gleiche Stelle an der gleichen Stelle, genau, aber eine andere Körper. Stelle an einer anderen Stelle. Also das ist so ordentlich zuordnenbar. So wie ein Kabelbaum. Also es ist fest verbunden, das ist mit dem verbunden.
Genau. Und Hamer hat das Gehirn kartiert. Mittels Computertomographie und um sein Erkenntnis
und,
zu
und popularisieren. Und das heißt, also nochmal, dieses Trauma, dieser Schock, so, der ist ablesbar später, also ist eine bleibende Veränderung eingetreten im Gehirn, das dann wiederum quasi verbunden ist mit wiederum einem...
So, also, solange jemand traumaaktiv ist und er schlägt einen anderen Begriff vor, weil Trauma benutzen so viele unterschiedliche Menschen, ja, und das ist nicht definierbar, weil es einfach zu sehr benutzt wird. Er benutzt den Begriff einen biologischen Konflikt, wenn meine Biologie quasi tödlich getroffen ist. Übermächtiges Ereignis, unerwartet, isolativ. Ich bin getrennt von meiner Umgebung. Ja, also okay. Es muss mich schon treffen wie ein Zugereignis. Und man weiß ja, ein Wort kann töten. Ein Wort kann töten, aber ein Wort kann auch heilen. So. Und er hat dann festgestellt, wenn also meine Gedanken sich dauernd um eine diese Sache kreisen, ich kalte Hände und Füße habe, mein Schlafrhythmus und so weiter, ja, das sind alles diese Symptome, wenn ein Trauma aktiv ist, als ein biologischer Konflikt. Und dann sieht er in einer Stelle des Gehirns, ja, sieht er einen schwarzen Kreis. Er hat sich nie drum gekümmert, was dieser schwarze Kreis wieder physikalisch-chemisch zustande kommt. Das ist mir auf dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, nach meinem Studium auf der Suche nach den Ursachen für Krankheiten, weil ich wusste, Genetik ist falsch, also Infektionstheorie, Genetik, Immunologie, alles falsch. Definitiv. Hat keinerlei Aussage.
Du machst ja richtig Freunde, ne?
Ja, klar mache ich mir Freunde, weil ich befreie die Leute aus ihrem Zwangsgefängnis, Zwangsgedankengefängnis. Da ist ja jeder, der ehrlich sucht, ist ja Freunde. Ja, und ich, ohne, also mit Spaß oder mit Freude, mich kontaktieren Ärzte und sagen, danke, jetzt können sie sich orientieren und ihre ganzen offenen Fragen, wo sie mehr offenen Fragen als Antworten haben, endlich anfangen zu sortieren. Und mit den Ärzten arbeite ich natürlich zusammen. Und wir arbeiten an einem Projekt mit Ärzten, dass wir einen Scanner realisieren, der ganz einfach und schnell geht, ohne gefährliche Röntgenstrahlen, die Resultate aufs Handy bringt, ihr die Signale anzeigt, im Gehirn da und da ist was aktiv und das Programm liest die aus und sagt, pass mal auf, deine rechte Hüfte tut weh, bist wohl gemobbt worden, aber bist schon in der Heilungsphase, also
okay.
Belastet also, den Knochen. Oder du hast ein Fieber, steigt aber nicht über 39. Oder du bist autistisch. Oder du bist jetzt manisch. Oder mit der Sexualität hast du viel zu wenig, was weiß ich. Das kann man alles ablesen. Und das interessiert die Leute. Und das wird den Sog für dieses Wissen automatisch erzeugen, wenn diese Technik da ist, weil dann will es ja jeder wissen.
Oho. Ja gut.
Und wie kann das? Was ist das? Und diese Biologie, das ist unsere Biologie. Und nicht nur unsere, das ist die gesamte Biologie. So funktionieren Pflanzen, Tiere, alles, ja. In der ist kein Platz für etwas, was plötzlich kommt und irgendwie frisst und nichts gibt und einen Schaden macht.
Okay.
Das ist der zweite Punkt. Also wenn ich mir diese Erkenntnisse aneigne, dann bin ich sowieso erstmal angstfrei, dass ich weiß, ich trage nicht irgendwie eine schwere Last in mir, böse Gene von Mama, Papa oder was weiß ich, ja, oder mein Immunsystem ist müde geworden oder sonst was. Ich kann mir was einfangen, ja. Sondern ich kriege eine Lebensqualität, die komplett ungeahnt ist. Und jetzt kommt noch das noch Bedeutendere. Ich verstehe auch meine eigenen Wesensveränderungen, meiner Psyche. Ob ich jetzt in die Depression oder in die Manie, ja, ob ich jetzt in diese Verhaltensweise, in die Aggression reingehe oder das. Das wird alles nachvollziehbar. Und wenn ich es bei mir verstehen kann, kann ich es auch beim anderen verstehen. Und ich bin nicht mehr gezwungen zu verurteilen, weil ich nicht mehr im Gut-Böse-System denke und reagiere. Und genau das ist die Voraussetzung, dass die Menschheit endlich aus diesem ungesunden, doch nichts rechtfertigbaren Dualismus des Gut-Böse rauskommt, der denn darin resultiert, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ja, das ist ja unsere Kultur. Wir haben wirklich die Chance, von unserem Empfinden, von unserem Verstehen, ja, auch zu vergeben, aus voller Überzeugung. Weil dir jemand etwas Komisches getan hat, nicht weil er so geboren ist, sondern weil ihm Dinge geschehen sind, die nicht aufgelöst worden sind.
Okay. So. Da komme ich voll mit.
Hammer hat nämlich festgestellt, solange ich im Trauma bin, ist dieser schwarze Ring, der in Wirklichkeit eine Sphäre ist, eine dreidimensionale Sphäre, ja, die ist sofort weg, wenn ich mein Trauma tatsächlich auflösen kann. Also eine Nachricht, dass meinem Kind was zugestoßen ist, war nicht wahr. Guck, ich sehe das Kind, läuft da. Oder selbst wenn ein Kind gestorben ist, eine neue Schwangerschaft löst tatsächlich solche Traumata.
Okay. Ja,
für beide Seiten, für Mann und Frau.
Okay.
Ich habe einen anderen Job, einen besseren Job. Ja? Oder ich bin jetzt aus meinem, ach Gott sei Dank, ich mache jetzt was Neues. Oder, und das hat Hammer immer gesagt, spätestens dann, wenn ich über das Geschehene, so grausam es war, lächeln kann, weil ich sehe, okay, ich kann es zwar nicht auflösen, es wird seinen Sinn haben oder ich sehe vielleicht seinen Sinn, spätestens dann, dann ist mein Traumaprogramm, das er übrigens sinnvolles biologisches Sonderprogramm nennt, ist dann vorbei und der schwarze Ring ist augenblicklich weg. Was dann passiert ist, das, was der Körper macht, um in dieser Daueralarmsituation zu überleben, also entweder mehr Gewebe zu bilden, um besser verdauen zu können, besser zu schützen, oder der Knochen, den ich brauche, den brauche ich ja nicht mehr, wenn ich keinen Selbstwert mehr habe, ja, oder die Beweglichkeit, ich kann ja nichts mehr, der Muskel abbaut, das baut er auf, oder auch Kontaktprinzip, die Haut wird ja dünn, ja, dann baut sich wieder auf, das ist ja Masern in der Heilung. Und das setzt tatsächlich ein, wenn das Trauma faktisch gelöst ist oder wenn ich meinen Bezug zu ändere, ich kann wieder drüber lächeln. Und dann verschwindet dieser schwarze Ring und nach einer Zeit lang wird der weiß. Und der wird zwar weiß, dort wo es früher schwarz war, und der wird weiß von außen nach innen. Widerlegt die Metastasentheorie, da ist der Krebs von hinten schon raufgekrabbelt, ja, und dann aus einem macht zwei und dann ja, wird sich größer machen. Nein, das ist von außen nach innen. Und das ist auch die Ursache für Herzinfarkt, das ist die Ursache für Hirninfarkt, also Hirnschlag und so weiter, weil dieser Heilungsprozess, wenn der lange lief, ja, dann kann der in der Heilung problematisch werden.